Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wem ist es schon mal passiert, dass er mit seinem Auto liegen geblieben ist, weil kein Sprit mehr im Tank war? Wem ist das schon mal passiert mit einem, ich sag mal, modernen Auto, maximal 10 Jahre alt, 7 Jahre alt? Da fragt man sich so ein bisschen, hey, habt ihr nicht auf die Tankanzeige geguckt? Da gibt es verschiedene Systeme, die uns genau davor bewahren wollen, dass wir irgendwo stehen bleiben. Meine Tankanzeige war kaputt und dann stand ich da in Kaltenkirchen. Glücklicherweise leben wir in einem Land mit großer, guter Infrastruktur, dass man, erstens fahren Leute an einem vorbei, die einen zur nächsten Tankstelle mitbringen können oder wie auch immer. Man kann einen Ersatzkanister kaufen, beim nächsten sowieso laden und es ist alles nicht ganz so schlimm. Das Tankstellennetz ist verhältnismäßig dicht und dann kann man den einen oder anderen Termin vielleicht nicht rechtzeitig wahrnehmen, aber ansonsten ist eigentlich kein größeres Unglück. Es gibt ja Menschen, die machen auch Urlaub in der Sahara. Die rüsten sich anders aus. Die haben dann so einen Land Rover, irgendwas, und auf dem Dach haben sie diverse Benzinkanister, weil sie wissen, das kann sein, dass ich ganz lange überhaupt nicht zu irgendeiner Tankstelle komme. Deswegen muss ich vorsorgen. Dann nützt mir auch nicht die Tankanzeige im Auto. Unser Predigttext geht um einen innigen Sachverhalt, da ist der Brennstoff ausgegangen. Wir haben es schon gehört in der Lesung. Ich lese nochmal. Jesus spricht, und das Ganze ist in diesem ganzen Zyklus der Abschiedreden am Ende der Welt. Es geht um das, was nach dieser Zeit kommt. Und darauf will er seine Jünger vorbereiten. Dann wird es mit dem Himmel, mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen. Die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht aus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wenn wir das so lesen, fangen wir gleich an zuzuordnen, wer ist was. Und wir merken, das ist kein leichter Text. Wir sagen, Jesus, meinst du das wirklich ernst? Gibt es ein zu spät? Wer sind die Jungfrauen? Wir wollen es erstmal durchgehen. Erstens, hier geht es nicht um viel Ehe. Die Jungfrauen heiraten nicht. Das ist das Erste. Das sind die Brautjungfern, die einfach mit dabei sind, die Braut begleiten und da sind und so ein richtiges... Naja, und der Bräutigam, der hat auch so seine Kumpels dabei und die begegnen sich irgendwann. Und wann wird im Orient gefeiert? Nicht mittags, da ist es heiß. Gegen Abend. Und im Orient ist nicht wie in Norddeutschland, da wird es richtig schnell dunkel. Und dann ist es aber richtig dunkel. Das heißt, die Feier ist abends, da sind Fackeln angebracht. Wann kommt der Bräutigam? Und das ist wohl in der Tradition so, dass er tatsächlich manchmal auf sich warten lässt. Manchmal wurden auch noch Brautgeschenke ausgehandelt und gefeilscht und dann konnte sich es auch ein bisschen hinziehen. Und in der Tat, hier heißt es, er kam doch recht spät, um Mitternacht. Also das ist wohl nicht so geläufig, aber wir wissen, wir können es identifizieren. Jesus ist wahrscheinlich der Bräutigam. Er kommt wieder. Und seit 2000 Jahren wartet die Kirche darauf, dass er sichtbar wiederkommt. Und wenn wir uns zwei Abschnitte vorher den Text angucken, dann warnt Jesus davor, einfach zu sagen, es gibt viele falsche Propheten, die sagen, ich bin es, aber sie sind es nicht. Geht den Leuten nicht auf den Leim. Wenn sie sagen, er ist hier oder da, geht nicht hin. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, sichtbar für alle Menschen, dann ist es wie ein Blitz, der leuchtet und donnert und man sieht ihn von einem zum anderen Firmament und weiß, jeder weiß dann, das ist er. Und alles andere ist fake. Das wird schon sehr eindrücklich, so wie Jesus das schildert. Er ist der Bräutigam, wer ist die Braut? Keine der Jungfrauen, haben wir schon festgestellt. Die Braut ist die Gemeinde. Seid ihr, sind wir. Auf die freut er sich. Es geht um Hochzeit. Das ist erstmal ein ganz wichtiges, schönes Bild. Es geht nicht um was Langweiliges. Es geht vielleicht um das Fest das höchste Fest überhaupt. Ne? Hochzeit. Das ist noch mehr als Geburtstag. Da freut man sich, da fiebert man drauf hin. Wann wird er heiraten? Und dann gibt es die große Hochzeit. Und im orientalischen Raum, da werden mehrere Tage gefeiert. Wir kennen das Hochzeit zu Kanaan, was da alles an Wein notwendig war. Das ist nicht so bei uns. Ist einfach sehr viel größer. Und was Wunderschönes. Und Jesus vergleicht den Himmel mit einer Hochzeit. Das ist was Wunderschönes. Da wird gefeiert, da ist es gut. Und er freut sich auf die Braut. Na, die Braut spielt hier gar keine Rolle. Es geht hier einfach um die Brautjungfern. Und das müssen wir in den Fokus nehmen. Und er spricht seine Jünger an. Die Leute, die an ihn glauben. Und die sollen dabei sein. Die sind natürlich im übertragenen Sinne auch Teil der Braut, wenn wir die Gemeinde als Braut bezeichnen. Aber nun, jetzt geht es einfach um dieses Bild. Da sind diese Brautjungfern. Und die haben den Job, auf den Bräutigam zu warten. Und weil es schon dunkel ist und werden wird, haben sie Öllampen. Das sind nicht unbedingt die kleinen süßen Dinger, die wir jetzt auf dem Weihnachtsmarkt demnächst wieder sehen können. So mit ganz viel Öl schon drin, die kann ich 3 Tage brennen lassen. Sondern so eine Art Stabfackeln, die mussten ja auch draußen irgendwo gegen Wind geschützt sein. Also oder im Wind auch noch brennen können. Die konnten gar nicht so viel Öl aufnehmen. Deswegen hatte man immer einen Kanister dabei oder was weiß ich für ein Behältnis, wo man dann nochmal eintauchen konnte, wie auch immer. Das hatten die dabei. Die einen nur die Fackeln oder diese Öllampen und die anderen auch noch Gefäße dazu. Und dann um Mitternacht das Geschrei, er kommt, macht euch bereit, geht ihm entgegen. Und wenn stockfinster ist, dann kannst du nur entgegengehen, wenn du wirklich eine LED-Sternleuchte hast, die sie damals nicht hatten, aber auch die braucht zwar kein Öl, aber Strom. Also das gleiche Problem wäre auch da gewesen. Es braucht diese Öllampen, sonst sieht man nichts und weiß auch nicht, wo man hingehen kann. Und jetzt kommen sagen die Törichten, die keinen Kanister mitgenommen haben. Da fragt man sich natürlich, warum haben die das nicht getan? Wisst ihr nicht, dass es sich mal verzögern kann? Denkt ihr, so ein bisschen Öl in der Lampe, so ein feuchter Lappen, der da so brennt, reicht für mehrere Stunden? Wie kommt ihr darauf, dass ihr kein Öl mitnehmt? Wieso geht ihr nicht auf Nummer sicher? Ihr wollt doch dabei sein. Na, hier ist dunkel und ihr findet nichts mehr. Ein gewisser Leichtsinn war das. Ja, kommt schon in den nächsten 5 Minuten. Oder was sie sich vielleicht gedacht haben. Aber mit 5 Minuten war nichts. Und jetzt sehen sie auf einmal ihre Not. Unsere Lampen brennen nicht mehr oder glühen da nur noch vor sich hin. Gebt uns doch auch Öl ab. Und dann stolpert man und denkt, das ist ja eigentlich ein bisschen unsozial, ne? Nö, das reicht doch nicht für uns alle. Geht mal hin, kauft euch selber. Ja, die hätten doch was abgeben können. Ist es nicht christliche Barmherzigkeit, dass man was abgibt? Denn reicht es für uns und für euch nicht, dann stehen wir alle im Dunkeln. Denn ist keinem geholfen, Und es geht ja auch nicht nur um sie selbst, es geht ja um eine ganze Hochzeits- und Hochzeitszeremonie. Da gibt es ein Protokoll, wie das alles abzulaufen hat. Und das ist dann gestört. Wo sind die Jungfern? Oh, keine Ahnung, in der Dunkelheit verlaufen. Da stimmt was im Ablauf nicht. Steht die Braut alleine da? Jungfern dunkeln verschwunden. Das war schon wichtig. Die haben eine Aufgabe. Und sie werden dieser Aufgabe nicht gerecht, weil sie kein Öl dabei haben. Und die anderen sagen, nee, wir müssen schon unseren Job erfüllen und das können wir nicht, wenn wir was abgeben. Geht hin und kauft für euch selbst. Kaufen in der Nacht und wieder stolpern. Wir denken, wie kann das sein? Welcher Ölverkäufer hat dann noch auf? Anscheinend war das möglich. Vielleicht ist der Verkäufer auch selbst eingeladen gewesen bei der Hochzeit. Das ist ja häufig eine Feier in ein ganzes Dorf. Für ein ganzes Dorf. Und dann geben wir hin, du sag mal, kannst du uns noch mal ein bisschen Öl aus deinem Laden geben? Ja, ich komme mal mit. Ich habe da noch was. Also Jesus geht nicht davon aus, dass es unmöglich ist, sondern auch die Klugen sagen, ist kein Problem, ihr könnt kaufen, da ist genug für euch da. Ihr könnt kaufen. Okay, und dann gehen sie los und kaufen und kommen zurück. Und dann ist der Bräutigam nicht mehr da und die fünf anderen auch nicht. Und dann gehen sie dahin, wo die Hochzeit stattfindet und klopfen an, Herr, wir sind jetzt auch da. Und dann die erschütternde Aussage, ich kenne euch nicht. Und die Tür bleibt verschlossen. Und wir sagen innerlich, Jesus, das kannst du doch nicht so sagen. Wir sagen doch immer, deine Barmherzigkeit hat kein Ende. Das geht immer weiter und deine Liebe ist so groß, da lässt du doch alle rein und auch alle, die anklopfen. Jesus, das kann doch nicht so richtig sein. Wo ist denn deine Barmherzigkeit mit den fünf Törichten? Das ist die andere Seite. Es gibt, und das lesen wir nicht nur an dieser Stelle, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Und damit jeder nicht darunter fällt, gibt Jesus alles, dass es für uns nicht zu spät ist. Aber was ist denn nun das Öl? Worum geht's denn? Was ist denn da ausgegangen? Gute Werke? Irgendwas Besonderes? Wenn wir in der Bibel nachschauen, wenn wir merken, dass Öl oft in dem Zusammenhang von Heiligem Geist gebracht wird. Salbung. Ihr seid gesalbt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, die Fähigkeit, dass wir glauben können. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und wir dürfen ihn einfach bitten. Ich muss mich nicht bewerben und hoffen, dass ich auch irgendwie mal drankomme und was abkriege, sondern bittet euch, wird gegeben. Bittet und Gott gibt euch den Heiligen Geist. Ich will glauben können gegen meine Zweifel. Ich möchte es trotzdem, das, was andere da erleben und diese Gewissheit und den Trost und die Liebe und all das, was ich da jetzt sehe an meinem Nachbarn und meinen Freunden in der Firma, die jetzt da irgendwie an Jesus glauben und ich verstehe das alles gar nicht, aber das, was die jetzt haben, irgendwie in ihrem Leben, das hatten sie vorher nicht und das möchte ich auch. Und Gott sagt, ja, jeder ist eingeladen. Es ist so nicht nur ein, na okay, dich auch und na gut, okay, dich auch, sondern Gott geht uns ja entgegen. Er möchte allen geben, wie ein offener Bauchladen und sagt, nimm! Und das wussten auch die Törichten. Die hätten was mitnehmen können. Aber sie haben nichts mitgenommen. Es liegt nicht an Gottes Seite. Er will geben. Er sagt, ich möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte, dass alle gerettet werden. Nicht umsonst bin ich ans Kreuz gegangen für alle Menschen. Und ich bin für alle Schuld dieser Welt gestorben. Alle. Auch noch für die Schuld der Menschen, die noch geboren werden. Ich habe alles klar gemacht, aber du musst eine Antwort dazu finden. Jeder selbst. Glauben kann man nicht teilen. Herr, ich komme noch in den Himmel, meine Mutter war fromm. Das funktioniert nicht. Sondern Gott wird dich fragen, es geht doch um die Beziehung zwischen mir und dir. Und nicht, ob du aus einer frommen Familie kommst. Nicht, ob du ein toller Mensch warst und so beispielhaft und viel mehr soziale Projekte gewuppt hast als die ganze Gemeinde da zusammen. Beziehung ist eine Herzenssache. Hast du auf mein Ja zu dir geantwortet mit Ja? Ich nehme dich ernst. Und ich würde mir so sehr ein Ja von dir wünschen, aber ich werde dich nicht dazu zwingen. Das gebietet die Liebe, der Respekt. Ich übergehe dich nicht, ich nehme dich ernst. Öl, Heiliger Geist, jedenfalls das, was einen Menschen neu macht, wenn er Jesus Christus begegnet, wo er ihn aufnimmt in sein Leben und sagt, Herr, vergib mir, komm in mein Leben, nimm das all das Schlechte, nimm es raus, veränder es und ich glaube, du hast Gutes für mich und komm wirklich, wie du bist und erneuere mich, mach mich neu. Wiedergeburt nennen wir das und wir dürfen das erleben. Das ist nicht nach einem Leistungssystem, sondern jeder, der kommt, dem gibt Gott. Wo bekommst du dein Glaubensöl? In Jesaja 55 im Alten Testament, da heißt es schon, kommt und kauft. Aber wie viel kostet das? Nichts, gar nichts. Kommt und kauft umsonst, so, also kann man gar kein Geschäft mitmachen. Aber so ist der Kaufmann, so ist der Kaufmann Gott, er verkauft, er will es loswerden, er freut sich am meisten, wenn es unter den Menschen ist. Kauft umsonst das lebendige Wasser. Ihr, die ihr durstig und hungrig seid, kauft umsonst, kommt zur Quelle des lebendigen Lebens. Kauft für euch selbst. Denn es reicht nicht, wenn andere glauben. Es kommt auf euch an. Lass dein Glauben nicht verkümmern. Die sind ja alle eingeschlafen, auch die Klugen, alle eingeschlafen. Und so ist es manchmal in der Gemeinde und in der Christenheit. Da sind sie alle eingeschlafen. Das ist leider so. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Gott weckt uns auch wieder. Aber bist du denn bereit? Ist da noch Glaubensöl? Oder bist du an dem Punkt, wo du sagst, nee, mein Glaube, das, was da vielleicht mal war, es brannte mal eine Fackel, aber sie ist eigentlich nicht mehr weiter mit Öl versorgt worden. Und mein Glaube ist verkümmert. Mein Glaube ist, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte gerne glauben, wird dir voll eingeschenkt. Das ist nicht das Problem. Aber es gibt es auch, dass Glauben verkümmert. Und Menschen sagen, ach, da, ich weiß auch gar nicht mehr, ach, das war irgendwie, war Episode. Ja, da brannte mal was. Aber es ist irgendwie erloschen. Und dann kommt Jesus wieder und dann sowas. Die Frage ist, wo kann ich tanken? Wie kann ich tanken? Was kann ich tanken? Habe ich eine Tankanzeige? Guckst du auf deine Tankanzeige, dass du regelmäßig tankst? Gemeinschaft mit Gott? In der Gemeinschaft mit anderen Christen? Da kannst du auftanken. Im Gebet direkt mit Gott verbunden sein, da kannst du auftanken. In seinem Wort, das uns die Richtung weist, da kannst du auftanken. Fährst du regelmäßig an diese Tankstellen? Oder steht deine Tankanzeige schon auf Rot und du kannst die Kilometer runterzählen, wann du stehen bleiben wirst? Das ist das, wovor Jesus uns warnen will. Denn er kommt einmal wieder. Und dann sollte es nicht für uns heißen, ich kenne euch nicht, sondern wir sollten das Glaubensöl dabei haben. Amen. Lass uns beten. Jesus, du mutest uns manchmal ganz schön was zu. Aber du meinst es ernst und du nimmst uns ernst. Und Herr, danke, dass das Glaubensöl, das, was uns unsere Glaubensflamme am Brennen hält, dass wir das bei dir zapfen dürfen und können, dass du genug hast und wir jederzeit bei dir tanken können. Aber Herr, lass uns das tun und lass uns nicht trocken laufen. Lass uns nicht in der Glaubenswüste verenden, wo nichts mehr ist, sondern führ uns zum frischen Wasser, wie ein Hirte seine Schafe, wie ein guter Hirte. Und Jesus, du bist der gute Hirte. Und so bitte ich dich, lass uns die Tankanzeige im Auge behalten und lass uns bei dir tanken. Und danke, dass es bei dir den richtig guten Brennstoff gibt. Amen.